Ich weiß jetzt auch, was uns fehlt, um wirklich die absolute Nummer eins zu werden in der Welt in Sachen Podcasts. Es ist deine Emotionalität. Es ist einfach deine Emotionalität und diese Energie, die da fehlt. Es ist,
aber wer ist denn dafür verantwortlich?
Ja, nie der Trainer, sondern es ist der Technikchef.
Ihr seid doch selber für eure Scheiß-Emotionalität verantwortlich.
Ja.
Zitiere ich mal einen ganz großen des deutschen Fußballs.
Einen ganz großen, einen sehr großen. Ja, was sagst du, Julian?
Ich bin ziemlich rat- und fassungslos über das, was sich unsere Nationalmannschaft da gerade zurechtguckt, muss ich ehrlich sagen.
Aber wenn man sich dann trotzdem irgendwie als Supertrainer aller Podcasts hier reinschleppt, morgens früh, dann braucht man vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, also Butter war die Fische. Zwei Spiele und zweimal Leistungen, die eher Richtung, mangelhaft gehen, würde ich mal sagen. Bis auf einige Türchen, die da passiert sind.
Ich finde, das hast du gut zusammengefasst von der Note schon. Also Bratislava war Note 9,5, also 6 einfach. Und gestern war, ja, würde ich sagen, 4 plus oder sowas. Gibt im Gesamtzusammenhang gibt's eine 5. Hast du vollkommen recht.
Oder? Ich glaube auch. Also stark versetzungsgefährdet. Trifft's ja auch ganz gut.
Ja, würde ich tatsächlich sagen. Und ich glaube, es ist auch mal an der Zeit, wie soll ich das sagen? Entweder die Erwartungshaltung zu überdenken oder einfach mal den Ist-Zustand des deutschen Fußballs zu beschreiben.
Danke.
Weil wenn wir mal jetzt wirklich zurückblicken in die Tradition oder in die Historie, Deutschland hat immer mal, also früher war es wirklich so, wenn du im Viertelfinale ausgeschieden bist, haben sie die Fahnen auf Halbmast gehisst. Kannst du dich erinnern, Berti Vogts 94 und 98 im Viertelfinale der WM raus, aber da war zwischendurch die Europameisterschaft, die wir 96 gewonnen haben. Man konnte darauf ganz sicher gehen, ein schlechtes Turnier, dann ist Deutschland wieder da und mindestens unter den ersten dreien. Und wenn du jetzt mal guckst, seit der EM 2016, wo sie im Halbfinale vielleicht sogar unglücklich gegen Frankreich verloren haben, 2018 ein völlig arroganter Auftritt eines Titelverteidigers, Hashtag Best Never Rest, 2021.
Das hab ich schon verdrängt.
Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Best 2021, total präsige Europameisterschaft mit einem Ausscheiden in England. Dann die WM, da waren es die Graugänse schuld. Und 24 sind wir ja eigentlich Europameister gewesen. Also wenn das Handspiel von Cucurella nicht gewesen wäre, sind wir ja Europameister.
Absolut.
Dass wir uns gegen die Schweiz zu einem 1-1 gerumpelt haben, dass wir Glück gegen Dänemark hatten, das will ja gar keiner mehr hören. Also wir sind eigentlich Europameister. Und dann sagt Julian Nagelsmann noch an der Pressekonferenz am Tag danach, jetzt ist das Ziel, wir werden Weltmeister. Und eigentlich sind wir gefühlt schon Weltmeister. Und spätestens seit dem Hinspielsieg in den Playoffs in Italien, in der Nations League, mit dem Rückspiel, wo wir so 3-0 geführt haben, was echt eine bockstarke erste Hälfte war, und dann nur noch mit 3-3 über die Ziellinie geschleppt, über das Desaster bei dem Nations League-Finale, muss man ganz ehrlich sagen, das ist einfach richtig schlecht, was unsere Nationalmannschaft spielt.
Mike, und, kannst du deinen Kopfhörer leiser machen?
Meinen Kopfhörer leiser machen?
Den Weggie durch deinen Kopfhörer.
So, irgendwie jetzt besser? Also.
Das weiß ich jetzt nicht, weil er nicht redet, aber ein bisschen leiser wäre gut.
Okay, habe ich jetzt gemacht. Also zusammengefasst könnte man doch eigentlich sagen, dass die Nationalmannschaft so das erste FC Köln der Bundesliga ist, oder?
Also wollen wir jetzt Folklore machen oder wollen wir wirklich mal Hand anlegen an die Nationalmannschaft?
Da will ich natürlich Hand.
Also
Hand
man kann natürlich fast sagen, dass gestern zwischen Minute 25 und 60 die Kathedrale entweiht wurde.
Ja.
Weil absolut. Das, was das Weiße hinzaubert, war gestern nur rudimentär zu sehen.
Rudimentär, da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber gut, das ist noch eine andere Sache.
Also fangen wir doch mal vielleicht aus deiner Sicht, weil du ja immer auch so da drauf guckst, wie Leute wirken. Wie wirkt der Bundestrainer im Moment auf dich?
Der wirkt irgendwie so ein bisschen, als ob er auf seine Ernährung nicht so richtig achtet und so ein bisschen kraftlos ist und dabei aber auch irgendwie, er wirkt so ein bisschen ältlich, würde ich mal sagen. Also die Energie und die Emotionalität des Julian Nagelsmann habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen. Er wirkt auch etwas wirr, er wirkt nicht mehr so konzentriert, er wirkt nicht mehr so klar, nicht mehr so frisch. Es ist alles im Grunde genommen ein etwas, wie soll man sagen, so, es modert so ein bisschen vor sich hin. Und das ist eigentlich genau das, was eigentlich auch bei der Nationalmannschaft auch der Fall ist. Es gibt da nämlich in dem Zusammenhang, bevor du dran bist und du die Wirkung vielleicht einfach auch nochmal mir entgegenschwitterst, was du dann beobachtest. Aber so, ich bin ja selten bei Uli Hoeneß. Und wir kommen dann natürlich auch noch, auf den Doppelpass. Müssen wir auch. Aber es gibt einen Satz, der sinngemäß alles tatsächlich beschreibt, was ich denke. Und das ist krass, weil der sitzt quasi in meinem Kopf und sagt das, was ich denke. Uli. Sinngemäß sagte er, was ihn völlig krank macht, ist, dass diese ganze Wechselerei von Dreier- auf Viererkette und umgekehrt und dass die Mannschaft nicht eingespielt ist. Also, dass man quasi dieses System, das wir hart gefeiert haben, das muss man, glaube ich, vielleicht jetzt doch überdenken. Denn einfach nur die zu nehmen, die gerade irgendwie die Bundesliga auseinanderschießen und vielleicht noch international so ein bisschen und die mal kurz glänzen, wie Herr Woltemade, der jetzt im vierten Monat seines Schaffens ist und jetzt aber auch die Kurve schon wieder runtergeht. 90 Millionen, alles klar, gut geliefert, wunderbar, er wird sich freuen. Aber die Frage ist eben, ist dieses System, einfach mal Spieler reinzuschmeißen, die zweimal gut gespielt haben, ist das das Richtige? Oder braucht es vielleicht dann doch eine Nationalmannschaft, die eingespielt ist? Und da bin ich in der Tat mittlerweile bei Uli Hoeneß. So, jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Ja, also es heißt ja nicht, dass Uli Hoeneß nicht ab und zu auch mal recht haben kann. Der ist ja schon in einer gewissen Art und Weise ein absoluter Fußballfachmann, weil er ja auch selber ein Weltklasse-Spieler war. Aber da kommen wir später dazu. Also als erstes mal muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein Bundestrainer nach einem WM-Qualifikationsspiel, obwohl dieser Modus ja eigentlich Wahnsinn ist. Du kannst in der Vierergruppe Erster werden, dann qualifizierst du dich. Du kannst Zweiter werden, dann spielst du Playoffs. Und du kannst auch Letzter werden, dann spielst du als Deutscher immer noch Playoffs, weil du die Vorrundengruppe deiner Nations League gewonnen hast. Aber wenn ich für ein WM-Qualifikationsspiel es nicht schaffe, Emotionalität in einer Mannschaft herzustellen, wie auch immer, und das als Bundestrainer 28 Mal wiederhole und die ganze Mannschaft es mantramäßig wiederholt, dann muss ich ehrlich sagen, Jungs, dann können wir das Ganze auch abschaffen. Also ich bin jetzt keiner von denen, die sagt, ihr verdient so und so viel Geld, dann müsst ihr auch immer abliefern. Jeder hat auch das schon mal erlebt, dass es im Spiel nicht läuft. Aber wenn ich den Adler auf der Brust habe, über Emotionalität in einem WM-Qualifikationsspiel zu sprechen, also dann fangen wir wirklich beim ABC des Fußballs an. Das ist mal das Erste. Zum zweiten Mal muss man ja mal das Wirken von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer auch im ganzen Kontext beobachten. Er ist damals angetreten bei der Amerika-Reise, da ging es um sein Baumwoll- oder Holzfällerhemd. Dann hat er irgendwie so wahnsinnige Ideen gehabt, wie Kai Havertz hinten links, hat gegen die Türkei und gegen Österreich verloren. Alle haben schon gedacht, um Gottes Willen, wir schaffen noch nicht mehr die Vorrunde bei der Europameisterschaft. Dann hat er tatsächlich das ganze Land emotionalisiert. Er hat jemanden wie Toni Kroos zurückgeholt und hat mit dieser ganzen Wucht von Fußball-Deutschland und einem, wie ich finde, auch günstigen Spielplan damals gegen überforderte Schotten, dann gegen die Ungarn knapp, über die Schweiz und Dänemark habe ich schon gesprochen, das Minimalziel Viertelfinale erreicht, wo man tatsächlich in der zweiten Hälfte und in der Verlängerung eine gute Leistung gebracht hat. Darauf beruht ja die ganze Euphorie rund um Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft. Und jetzt fängt er eigentlich wieder an, wie ein Vereinstrainer zu agieren. Du hast es nämlich vollkommen richtig festgestellt. Dieses permanente Wechseln von Personal und von System und immer wieder diese Kniffe, das endete ja am Donnerstag sogar damit, dass der Linksverteidiger Mittelstädt plötzlich rechts gespielt hat. Ja. Dieser Versuch mit Collins in dem Frankfurter, der mir ja eigentlich leid tut, weil ich den Jungen für echt talentiert halte, der sklavisch bei jedem Ballbesitz nach vorne gerückt ist, statt dem jemand mal sagt, hey, das Spiel läuft nicht so, wie wir das vielleicht vorhatten. Wahrscheinlich hat dem Nagelsmann gesagt, du versuchst immer nach vorne zu machen. Weil, nächster Punkt, sich Joshua Kimmich natürlich hinten rechts wieder den Ball holen muss, obwohl er ja gar kein Rechtsverteidiger spielen möchte, weil der Joshua ja Weltklasse im Mittelfeld angeblich ist, obwohl wir diese Problemstelle gerade geschlossen hatten. Das ist alles so wirr, dass ich sage, wie willst du denn das bei zwei Trainingseinheiten in der Woche überhaupt einstudieren? Genau. Und wenn du schon kein Weltklasse-Personal hast, da kommen wir gleich auch noch dazu, dann mach doch wenigstens, dass die Leute in ihren festen Rollen wissen, wo und wie sie spielen wollen. Kann es sein, und das ist mein Gedanke, dass Julian Nagelsmann zwar ein Stück weit Gefallen an dem Messias des deutschen Fußballvolkes als Nationaltrainer gefunden hat, aber ihm fehlt total die tägliche Arbeit. Er denkt wie ein Vereinstrainer, und ich glaube, das kann man als Nationaltrainer einfach nicht leisten.
Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, korrigiere mich, aber am erfolgreichsten waren die deutschen Nationalmannschaften doch schon, wenn sie einfach auch eingespielt waren. Und dass du natürlich logischerweise dann einfach auch dich von liebgewonnenen, treuen Soldaten verabschieden musst irgendwann und frisches Butter reinkriegen musst, das ist auch irgendwie klar. Und ich glaube, das war dann auch schon ein Stück weit ein Umbruch, den er ja auch zu verantworten hatte. Nur leider ist es denen eben auch Teil der Wahrheit, dass den eigentlichen Job des Umbruchs hat eigentlich Hansi Flick gemacht. Und er hat dann tatsächlich diese Verjüngungskur fortgesetzt und hat aber eigentlich mehr durch seine Art und dann durch seine Experimentierfreudigkeit eigentlich alles wieder kaputt gemacht, was vorher aufgebaut wurde. Weil, korrigiere mich, aber ich glaube, die Basis, die er übernommen hat, war richtig, richtig gut. War wirklich richtig gut.
Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also Flick, sein Wirken, am Anfang war es ein bisschen Euphorie, dann bei der WM alles komplett versandet. Das weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt Hansi Flick da so einen großen Umbruch zusprechen sollte. Aber Nagelsmann hat natürlich begonnen an einem Punkt, wo das Personal, da kommen wir gleich noch drauf, deutlich schlechter ist als bei vielen seiner Vorgänger. Ja. Aber das werfe ich ihm ein Stück weit vor. Wenn das Personal nicht mehr so gut ist, dann brauche ich wenigstens in Sachen System ein Korsett, woran ich mich festhalten kann.
Aber würdest du sagen, also wir haben jetzt gestern gegen Nordirland gespielt, Platz 71 der Welt.
Genau.
Müssen wir uns da einsortieren oder dürfen wir zumindest mal uns einsortieren, Platz 52? Würde ich sagen, wäre es realistisch.
Also wenn ich Rudi Völler jetzt wäre, den ich sehr schätze, wie du weißt, der hat ja schon 2000 bei dem legendären Interview damals mit Waldemar Hartmann in Island gesagt, es gibt keine Kleinen mehr auf der Fußballlandkarte. Aber die Nordiren sind gestern mit 7 Erstligaprofis angetreten.
Ganz genau.
Da hat einer aus der 4. Liga mitgespielt. Übrigens, hast du die Szenen gesehen beim Ausgleich, wie diese Fans da explodiert sind?
Ja, Wahnsinn.
Wie geil war das denn?
Die deutschen Fans waren, du hast die einfach gar nicht mehr gehört, einfach in der zweiten Halbzeit. Da war einfach nichts mehr. Es waren ja nur noch die 2000 nordirischen Fans. Das ist ja unfassbar.
Gut, da bin ich aber dann noch ein Stück weit beim Bundestrainer. Also wenn ich so viel Kohle bezahle für eine Karte, man kann natürlich, das wird ja auch immer so ein bisschen verwechselt. Wir haben so ein Eventpublikum und bei der EM war alles so schön bunt und sowas. Das sind ja auch oft gar keine richtigen Fußballfans, die da hinkommen. Die können das vielleicht auch gar nicht so richtig einordnen, was das jetzt leistungsmäßig ist. Nur selbst die haben gemerkt, das ist einfach viel zu wenig in einem Heimspiel gegen Nordirland, die wir, wie du sagst, auch nicht größer machen müssen, als sie sind, als Nummer 71 der Welt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Nordirland hat, wahrscheinlich 3 Millionen. Und wir haben über 80 Millionen. Ja, das muss man ja auch mal irgendwann so sehen. Und die haben mit Herz und Leidenschaft und Hingabe gespielt. Es ist alles gut, aber das ist ja wirklich keine Fußballgroßmacht. Und wir haben zwischen Minute 25 und 63 nicht einmal aufs Tor geschossen. Also da kriege ich wirklich Puls, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und dass man sagt, ja, man verweist ja dann immer so gern, ja, die Italiener haben sich jetzt auch zweimal für die WM nicht qualifiziert und ja, wir sind vielleicht nicht mehr die ganz Großen. Ich meine, die Spanier, die fahren einfach mal gestern in die Türkei und fiedeln die 6-0 weg. Und mit solchen Mannschaften wollen wir uns messen, wenn wir sagen, wir sind Weltmeister. Also ich weiß nicht, ob wir jemals so weit von der Weltspitze entfernt waren wie im Moment.
Ja, das sehe ich auch. Ich meine, Nordirland einfach nur mal so, hat eine Fläche von 13.843 Quadratkilometern und eine Einwohnerzahl von 1.881.641.
Okay, also fast nur 2 Millionen. Ich habe 3 Millionen gesagt, um Gottes Willen.
Zwei Millionen. Das ist überschaubar, würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen, ja.
Ja. Da muss man auch erstmal ein paar Spieler finden, die dieses Land. Und ich finde es, also sie haben es gut gemacht. Sie haben es einfach gut gemacht. Ich fand es keine schlechte Mannschaft, ganz im Gegenteil. Mir hat es teilweise Spaß gemacht, was Nordirland gespielt hat.
Es war halt eine Mannschaft.
Ja.
Ja. Und ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt fragen würde, welcher deutsche Fußballer, der jetzt im Moment auch unser Land repräsentiert, ist denn für dich Weltklasse oder sagen wir mal auf dem Sprung der Weltklasse? Wen würdest du da nennen?
Ja, das ist, siehst du, also Weltklasse, wir reden von Weltklasse. Ich habe deine Frage schon verstanden. Also für mich war es in Wahrheit Kai Havertz. Ja. für mich war es auch ein Stück weit mal Joshua Kimmich. Er war zumindest auf dem Sprung, hat es aber auch nicht ganz geschafft. Und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dann gibt es, also auf dem Sprung, aber das ist auch nicht, Amiri hat, ist einfach ein wundervoller Spieler. Ich liebe Amiri, auch vorher schon. Aber er ist auch nicht auf dem Sprung zur Weltklasse.
Nein.
Das ist, also, das sind alles im Grunde, sind das gute Spieler. Und das sind alles Spieler, die in der Europa League ihren Platz finden sollten. Aber nicht in der Champions League.
Naja, also ich würde jetzt mal die Spieler aufzählen, die ich sage, die im internationalen Standard Weltklasse-Leistungen auch gezeigt haben oder am Sprung dahin sind.
Haben, okay. Ja.
Genau, also ich würde sagen, Ter Stegen ist Weltklasse, da ist halt nur das Problem. Ich habe früher bei Neuer immer argumentiert, wenn du permanent verletzt bist und nicht spielst, dann kannst du eigentlich nicht auch in einem Turnier spielen. Genau. Also ich würde sagen, wenn er im November nicht fit ist und dann spätestens ab der Rückrunde bei einem internationalen Topclub spielt, dann kann er eigentlich auch kein Turnier spielen.
Ja.
Manuel Neuer selber ist punktuell immer noch zu Weltklasse-Leistungen in der Lage. Da weiß ich halt nur nicht, ob das nicht schwierig wäre, den nochmal in die ganze Gruppe rein zu integrieren. Wobei ich sagen muss, auf der Torhüterposition haben wir eigentlich die geringsten Sorgen, denn Oliver Baumann macht das völlig solide. Da würde ich mich jetzt nicht zum Begriff Weltklasse versteigen.
Ja, genau, solide.
Ja, ja genau, aber der kann, das ist internationale Klasse. An dem liegt's nicht. Der hat auch in den beiden Spielen solide Leistungen gezeigt. Also da haben wir ganz andere Probleme. Ich sage dann, Havertz, wenn er fit ist, ich bin der Meinung, wer so abliefert international, wer große Spiele wie Champions League, Weltpokal entscheidet. Ja. Der ist Weltklasse, obwohl man sich ja immer an dem entzündet, weil er zu wenig aus seinen Torchancen macht. Ist ja auch kein ganz gelernter Stürmer. Und dann würde ich sagen, Musiala und Wirtz, wenn sie beide fit sind, haben das Potenzial zu absoluten Weltklasse-Spielern. Ja. Der eine ist leider verletzt und der andere hat gestern zumindest in einer schwierigen Situation mit einem sensationellen Freistoß gezeigt, dass er auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. So, und damit bin ich dann fast schon durch, weil ich dabei bin, Joshua Kimmich, ich finde als Rechtsverteidiger, wenn er jetzt nicht gerade so einen Pfeil gegen sich hat, dann kann er auf Weltklasse-Niveau spielen. Mhm. Auch bei den Bayern in der Champions League hält er auf diesem absolut höchsten Niveau mit. Da hat er aber natürlich auch Mitspieler, wie zum Beispiel den Harry Kane, der natürlich jetzt nicht für unsere Nationalmannschaft spielberechtigt ist. Aber wenn ich drauf gucke, von seinen über 100 Länderspielen, wie viele Weltklasse-Spiele von Kimmich fallen mir da ein, dann wird's mit 15 bis 20 auch ein bisschen enger. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er mit der Kapitänsbinde und seinem Platz hinten rechts seinen Platz gefunden hat. Jetzt rennt er wieder überall rum, holt sich die Bälle hinten rechts, weil er ja auch unbedingt dann nachher im Zentrum spielen muss. Ich finde, das ist nichts, was ihm selber gerecht wird und was ihm gut tut. Dann habe ich ja mal eine Zeit lang gehört, Goretzka wäre Weltklasse. Puh. Also Leon Goretzka hat sicherlich ein paar Fähigkeiten, so als Box-to-Box-Spieler, der auch torgefährlich nach vorne reinstechen kann. Aber das ist natürlich keine Weltklasse, was mir immer erzählt wird, weil ja auch immer erzählt wird, dass die Bundesliga eine absolute Top-Liga ist. Also wir können uns mal davon verabschieden, wer in der Bundesliga Leistungen bringt, ist noch lange keine Weltklasse. Weil die Bundesliga nur noch Nummer 4 oder Nummer 5 in der Welt ist. Das sieht man ja auch ständig im Europapokal. Auf dem allerhöchsten Niveau können dann eigentlich die Bayern und mit Abstrichen Dortmund noch mithalten. Aber dass sie hervorstechen, die Bayern seit 5 Jahren auch nicht mehr, das ist einfach nicht der Fall. Und dann komme ich noch zu meiner Lieblingskategorie im Abwehrzentrum. Ich finde, dass Jonathan Tah an guten Tagen internationales Niveau hat, aber wer erzählt eigentlich seit Jahren, dass Antonio Rüdiger Weltklasse ist?
Das ist Wahnsinn.
Da kriege ich wirklich Puls, muss ich also ganz ehrlich sagen.
Ganz ehrlich, von seinem Verhalten und von dem, was er liefert, ich glaube, ich habe den ein halbes Spiel in der Nationalmannschaft ein gutes Spiel machen sehen. Das war's. Jonathan Tah ist over the top, liebe Freunde. Jonathan Tah hat es hinter sich. Der macht da jetzt noch ein bisschen, räumt noch mal so ein bisschen Kohle rein und dann war's das aber auch. Der ist nicht mehr der Jonathan Tah. Der macht nicht mehr 100%ig Jonathan Tah Sachen, die er mal gemacht hat. Der war zu lange bei den Pillen. Und es ist auch bei Leon Goretzka, ich gehe komplett mit, das ist auch jemand, der völlig overrated ist. Der hat Licht und Schatten. Das ist aber keine Durchgängigkeit. Und wenn wir jetzt mal du hast noch nicht von den Jungen gesprochen. Also was ist mit Maximilian Mittelstädt?
Lass uns bitte nochmal ganz kurz beim Zentrum bleiben.
Also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir da weit entfernt sind von internationalem Top-Level. Und Antonio Rüdiger tut mir gefallen. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Er war immer irgendwie das Lieblingskind, habe ich den Eindruck. Ich habe aber Fragezeichen, warum? Also kann der besondere Sachen im Trainingslager? Kann der, ist der immer der Erste bei PlayStation? Ist der, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich wirklich, gibt es diese Lieblingskinder, die sich dann auch so durchschlamenzeln und durchziehen? Aber es ist ja, da wird mir ja Populismus wahrscheinlich wieder unterstellt. Aber ich kann es mir nicht erklären.
Also, ich will mal sagen, wenn du sagst, Jonathan Tah, over the top, ich meine, der ist gerade 29.
Ja, gut, mag ja sein.
Dann sagst du, zu lange bei den Pillen. Ich finde, er hat vorletztes Jahr als Abwehrchef von Bayer Leverkusen ein überragendes Jahr gehabt. Auch auf internationalem Vergleich, sind ja bis ins Europa League-Finale gekommen. Bei Tah bin ich mir nie so sicher. Manchmal wirkt der für seine Größe total geschmeidig und auch total schnell. Und manchmal wirkt er relativ schwerfällig. Ich habe da noch nicht so ganz rausgefunden, woran das dann liegt. Ich würde trotzdem sagen, dass du normal mit einem Tah in Normalform kannst du ein Turnier spielen, wenn du neben dir jemanden hast, der ihn führt. Und damit bin ich bei Antonio Rüdiger. Es wird ja immer argumentiert, Antonio Rüdiger ist ein Riesentalent immer schon gewesen. Er war früher ein bisschen unbeherrscht und hat ein paar Unkonzentriertheiten gehabt. Aber der spielt bei Real Madrid. Und weil er bei Real Madrid spielt, ist er automatisch Weltklasse. Also natürlich kann man sagen, wer sich bei Real Madrid so lange durchsetzt und eigentlich immer einen Stammplatz hat, der muss was können. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber ich habe nach wie vor ein Gefühl, dass Antonio Rüdiger bei Real Madrid eine andere Rolle spielt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur gucke auf das Champions League Finale, wo sie gegen den BVB gewonnen haben vor, wann war es, 15 Monaten, da hat er neben sich Spieler gehabt wie Carvajal oder Nacho. Die, also Carvajal ist sicherlich Weltklasse, Nacho würde ich noch nicht mal sagen, aber Nacho strahlt so eine Ruhe aus. Der hat Leute neben sich gehabt, die ihm auch so ein bisschen vielleicht die Führungsaufgaben wegnehmen. Der kommt zur Nationalmannschaft und ich habe dann immer das Gefühl, er will sowas ganz Besonderes versuchen. Und wir haben ja schon darüber geredet, über seine Dinge außerhalb des Platzes oder weißt du noch, die Hürdenläufernummer gegen Japan vor 3 Jahren bei der Weltmeisterschaft, also da den Gegenspieler veralbern wollte. Ich glaube, er denkt, er hat die ganze Last auf seiner Schulter und versucht dann so Überdinger. Ich meine, über die Leistung in Bratislava müssen wir gar nicht mehr reden, wenn selbst der Kicker, der ja alles andere als zu Populismus neigt, Tah und Rüdiger eine 6 für das Spiel in Bratislava gibt. Aber was ist das gestern wieder für eine Aktion vor dem Eckball und dem Tor der Nordiren? Was ist das für ein überflüssiges Ding? Und ich höre nie jemanden oder auch den Bundestrainer mal, dass da einer sagt, ja, okay, auch der Rüdiger muss jetzt mal Leistung bringen, sonst muss ich vielleicht mal jemanden anderen ausprobieren. Widerspricht sich vielleicht sogar ein bisschen mit dem, was ich eben gesagt habe, wir müssen wenigstens System und Personal einigermaßen festlegen, damit die Leute Selbstvertrauen kriegen. Aber bei Rüdiger, finde ich, ist es schon zu viel, weil der seit Monaten nicht die Leistung bringt, die man von ihm erwarten dürfte als Spieler von Real Madrid, als selbsternannter Führungsspieler. Wenn ich höre, in Bratislava hat er das Wort ergriffen nach dem Spiel, wir dürfen uns jetzt nicht selbst zerfleischen. Junge, fang mal bei dir selber an und spiel mal Fußball wie der Abwehrchef einer deutschen Fußballnationalmannschaft, denn das ist in den letzten Wochen und Monaten einfach gar nichts und da kann sich auch keiner dran aufrichten.
Lass uns mal ein wenig zu den Jungen kommen, die letztendlich auch immer wieder eingesetzt wurden und wo man sich jetzt fragt, wo sind denn die wieder hin oder aber spielen sie überhaupt noch eine Rolle? Was ist mit Karim Adeyemi? Was ist mit Pascal Groß? Was ist mit Chris Führig, der okay, schon lange nicht mehr
Pascal bleibt. Groß als Jung noch zu bezeichnen oder da einzureihen? Hut ab.
Naja gut, also dann sagen wir, nee, was ich aber eigentlich...
Als Newcomer in der Nationalmannschaft.
Newcomer, genau, lass uns darüber reden, genau. David Raum ist schon mehr als etabliert, der fällt aus. Ich würde sagen, was ist mit Tim Kleindienst? Was ist denn am Ende mit Altverdienten dann aber auch? Na gut, lass uns bei Kevin Schade bleiben, lass uns da mal nachfragen. Lass uns bei Robin Koch fragen, Henrich ist verletzt. Was ist mit Pavlovic, der mal reingeht, der absolute Superstar war am Himmel plötzlich und auf einmal dann doch nicht mehr, war auch verletzt. Was ist mit Finn Dahmen zum Beispiel, auch wieder vergessen. Was ist mit Maximilian Mittelstädt? So, jetzt sind also ein paar Names, die blitzten auf. Das waren kleine Kometen, die durch den Julian-Himmel flogen und plötzlich sind sie weg. Verglüht. Was ist passiert?
Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also Kleindienst ist ja immer noch verletzt. Schade spielt im Moment, glaube ich, gar keine Rolle. Dahmen war jetzt als dritter Torwart dabei. Er hat sich durchgesetzt gegen Atubolo. Aber wenn du die ganzen Namen ja schon aufliest, dann nehmen wir vielleicht mal Raum. Ich mag den so grundsätzlich mit seiner Attitüde, weil ich das Gefühl habe, für den ist es echt was Besonderes, den Adler zu tragen. Und der haut sich da noch rein. aber das ist natürlich weit weg von Weltklasse oder internationaler Klasse. Der hat immer mal wieder Spiele mit beherzten Flankenläufen, der kann auch flanken. Ich sag mal, in einer funktionierenden Mannschaft kannst du den natürlich ohne weiteres mitspielen lassen und hast sogar das Gefühl, der setzt nach vorne ab und zu mal ein paar Akzente. Pascal Groß, ich habe den immer gefeiert in England, weil der so polyvalent einsetzbar war. Der hat ja teilweise auch linker Verteidiger gespielt. Ich finde, das ist ein ganz solider Spieler, aber du merkst natürlich jetzt auch so in Sachen offensive Akzente, wird das ein bisschen schwieriger. Da fehlt dann auch am Ende das allerletzte Tempo. Julian Brandt taucht immer mal wieder auf, weil du denkst, von dessen Fähigkeiten müsste der doch eigentlich in der obersten Weltklasse mitspielen können. Der taucht aber dann über Monate und Spiele einfach auch komplett mal wieder ab. Und so könnte man ja eigentlich immer weitergehen. Andrich war irgendwann mal gesetzt, spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr. Am signifikantesten ist es vielleicht sogar bei Gnabry, wo du eigentlich immer denkst, okay, das war's jetzt mit der Nationalmannschaft, dann taucht er wieder auf, macht gestern das Tor natürlich klasse, weil er da einfach auch mal energisch in den Zweikampf geht, sein Tempo ausspielt. Wenn du sein Verhalten beim 1-1 siehst, wo er den Gegenspieler blocken soll, überhaupt nicht anwesend, wahrscheinlich hat er da im Kopf schon durchchoreografiert, wie er den nächsten Jubel macht mit der Kaffeetasse oder sowas. Also ich habe immer das Gefühl, die kommen dahin, dann reicht eine Aktion, um zu sagen, ja, ich habe jetzt meinen Status als Nationalspieler wieder gefestigt. Und für mich ist ein Nationalspieler, das sind Leute wie ein Sergio Ramos früher, der einfach mal 150 Spiele abliefert, wovon 100 zwischen internationaler Klasse und Weltklasse sind. Oder auch teilweise, das habe ich ja gesagt, am Ende war es in der Nationalmannschaft natürlich auch nicht mehr so gut, der war auch Teil des Niedergangs. Aber bei Thomas Müller habe ich immer das Gefühl gehabt, der geht in jedes Spiel, um in jedem Spiel eben eine Weltklasseleistung abzurufen. Also diese Attitüde, die ich selbst den von mir wenig geliebten Bayern unterstellen muss, immer wieder an die Höchstleistung zu gehen. Und auch dieser ganze Hype, der immer um die Nationalmannschaft gemacht wird. Und oh, unsere Jungs und toll und auf dem Weg zum Titel Road to America oder sowas. Das ist mir alles viel zu viel. Spielt doch mal wieder Fußball und geht in einer Qualifikationsgruppe mit der Slowakei, mit Nordirland und Luxemburg. Aber bitte ohne Punktverlust durch. Das kann doch nicht der Anspruch von Fußball-Deutschland sein. Also für mich ganz klar, viel mehr Verpackung, viel mehr Schein, als das, was so ein Platz drauf zu sehen ist.
Und ich fasse es zusammen, Eier, wir brauchen Eier.
Ja, vielleicht noch ein letztes.
So wertvoll wie heute.
Ja, vielleicht noch ein letztes. Was ist mit Woltemade?
Gut, also das ist für mich pathologisch inzwischen. Diese Diskussion ist pathologisch. Das ist ein Junge, der kann gut kicken und das ist gut und es sei ihm alles gegönnt von Herzen. Aber das ist die Verpackungsscheiße, die nicht besser auserzählt werden kann. Also da kommen wir gleich zu Uli Hoeneß, vielleicht auch im Doppelpack. Das ist alles eine komplette pathologische Kacke. Wenn du dir vorstellst, es ist ein mittelmäßiger Spieler, der hat jetzt in beiden Spielen normalerweise von so einem Spieler, von dem Wert, da erwarte ich etwas ganz anderes, dass der eine ganze Mannschaft mitreißt. Dass der als Kopfballungeheuer quasi jeden Eckball zumindest bekommt.
Aber er keine ist Ahnung, ja gar kein Kopfballungeheuer, weil er gar nicht Kopfball
ist. Du weißt, was ich meine. Du weißt, ja, klar, also mit natürlich. Der Größe, dass er sich zumindest versucht, storchenmäßig hochzuschrauben. Nichts passiert da. Da passiert nichts. Das wird kraftlos. Ich weiß gar nicht, ob ihm das gut getan hat, diese ganze Wechselei. Also mal gucken, ob der nicht irgendwann mit 90 Millionen Einkauf auf der Bank schmort. Also es ist, glaube ich, es macht ja auch was mit einem Spieler am Ende des Tages. Das tut Fußball Deutschland nicht gut, dem Fußball international nicht gut. Das tut Woltemade nicht gut, was da passiert ist. Und das tut am Ende der Nationalmannschaft auch nicht gut. Da habe ich richtig Puls. Was da passiert ist, das verstehe ich einfach nicht. Und das ist einfach, das sind die Auswüchse des Fußballs, die toxisch sind für den Fußball. Das kann man gar nicht anders sehen. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Welt krank ist, ein Stück weit. Wirklich krank. Punkt.
Genau, und dazu möchte ich nur noch eins sagen. Bei Woltemade ist für mich auch klar zu sehen, ich weiß gar nicht, ob er der alleinige Mittelstürmer ist. Für mich ist er eher so ein zweiter Stürmer, der so analog zu Thomas Müller kaum zu greifen ist, der für seine Größe eine wahnsinnig gute Ballbehandlung hat. Und ich will mich überhaupt auch jetzt überhaupt nicht auf ihn festschießen, weil für das Geld kann er jetzt überhaupt gerade gar nichts. Aber das ist das für mich, was ich am Anfang unserer Diskussion gesagt habe, wenn ich immer wieder höre, wie toll die Bundesliga ist und wie toll das ist, wenn die Bayern alles kurz und klein schießen. Woltemade hat drei gute Monate hier hinter sich. Und wir tun wirklich so, als wenn das ein neuer Messi oder ein neuer Stern am Himmel ist. Das ist alles geistesgestört. Ich möchte mal wieder einfach eine Leistung sehen, wo ich sage, okay, das ist das Kräfteverhältnis Deutschland gegen Nordirland. Ein souveräner 4-0-Sieg oder ein 4-1-Sieg, wo ich sage, da ist ein bisschen was aufgeblitzt. Die Nordiren haben sich gewehrt und Deutschland zeigt einfach, dass sie eine Fußballmacht sind und nicht dieses völlig künstliche, überhöhte, wer hat da noch ein Selfie gemacht und wer hat den Style und ich kann es einfach alles nicht mehr hören.
Punkt. Ja gut, aber du brauchst auch das Spielermaterial. Ne? Wir haben ja gerade eben drüber gesprochen. Also das heißt, du brauchst auch Spieler, die international mithalten können.
Ja, aber wenn ich zum Beispiel, wie du sagst, Havertz, Musiala und Wirtz habe, das ist einfach ein Traum, solche Spieler zu haben. Da muss ich sehen, dass ich noch ein paar hart arbeitende Jungs dazu in Korsett mache und dann könnte schon auch was gehen.
Aus der vierten Liga, das wäre ganz gut. Vielleicht mischen wir uns einfach mal durch, ein neues System. Also, gut, abgehakt. Nationalmannschaft, ciao. Was hältst du denn zur Demontage von Max Eberl im Doppelpass, ausgeführt durch den Paten von Tegernsee?
Boah, also da wundere ich mich mehrfach, da wundere ich mich einfach, dass das im Medienecho noch eigentlich relativ defensiv ist. Ich sehe es ganz genauso wie du. Das ist eine brutale Demontage.
Brutal.
Von Max Eberl.
Nicht brutaler, ja.
Ganz genau, das geht nicht brutaler. Ich würde mir als Max Eberl überlegen, ob ich mir das überhaupt selber noch antue. Und dieser Auftritt von Uli Hoeneß, er hat ja zum Glück gestern über auf das ein oder andere, also wie der Lothar Matthäus beleidigen wollte, auch mal ein bisschen Gegenwind bekommen. Weil ich frage mich immer, wie ist das eigentlich? Uli Hoeneß kommt in irgendeine Sendung und dann sagen ihm alle, oh, Uli Hoeneß war da. Warum war er eigentlich da? Ja, weil er Uli Hoeneß ist. Ein Mann mit Charakter und mit klarer Meinung. Und dann sitzen alle immer so da und alle so, oh Gott, Uli Hoeneß hat gesprochen. Was für ein bräsiger, selbstgefälliger, in eigener Arroganz fast erstickender Auftritt gestern wieder. Boah, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
Du bist da ziemlich empfindlich.
Okay, gut. Na gut, dann bin ich es jetzt wieder.
Das ist doch der O-Ton überhaupt. Max ist ziemlich empfindlich.
Richtig. Ja, du hast recht.
Das ist Wahnsinn. Gut, aber mal Spaß beiseite. Hätte da Florian König nicht auch mal ein Stück weit eingreifen müssen? Ist es nicht so, dass man den alten Mann jetzt dann irgendwann auch mal ein wenig zurück und vor sich selbst schützen muss? Ich meine, man kann Max Eberl kritisch sehen, das haben wir hier auch oft genug getan. Aber ist es wirklich noch adäquat, dass man sich bräsig hinsetzt, so wie du sagst, und dann wirklich abledert? Also erstmal gibst du Lothar Matthäus einen mit.
Aber gut, da um das nur zu sagen, also ich bin ja ganz großer Fan von Florian König und ich glaube, seine Art, wie er ist der Mann, der die Diskussion ins Laufen bringt, aber das ist jetzt nicht unbedingt seine Aufgabe, Uli Hoeneß zu widersprechen, das müssen schon die hochkarätigen Gäste machen und die haben es ja zumindest im Falle Matthäus, ich habe auch nicht alles gesehen, haben sie es ja tatsächlich mal gewagt, dem Paten auch mal Widerworte zu geben.
Ja, das war so mittelmäßig, also das ist ja irgendwie schon so, dass wenn der Pate da sitzt, dann ist auch alles etwas stiller als sonst und das war eher eine einzige Attacke gewesen und das, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wenn er sich dann, also sie haben ein Angebot abgegeben von 55 Millionen für Woltemade und er bezeichnet dann alles andere als total krank, geht auf die gesamte Fußballwelt los, wie schwachsinnig das ist ja eine Hybris pur, das ist ja wirklich pathologisch, also weiß der, dass wie viel Geld er für Harry Kane bezahlt hat?
Weiß er, dass er sich von Leo Kirsch hat schmieren lassen damals für 40 Millionen,
also,
dass er Sebastian Deisler für über 10 Millionen gekauft hat, als das noch völlig unvorstellbare Summen waren, die was auch mit jungen Spielern machen und jetzt setzt sich Uli Hoeneß, der den ganzen Fußball finanziell in Deutschland, dermaßen verdorben hat, indem er einfach sich Kohle von überall hergeholt hat. Ich will gar nicht von den 70er Jahren, 80er Jahren wieder anfangen, wo sie in Zürich gelandet sind und die Kohle für die Freundschaftsspiele bar im Flieger verteilt haben. Kann man alles nachlesen in Biografien von Robert Schwan und Franz Beckenbauer und in den Dokus. Und der setzt sich jetzt hin und sagt, ja, also das ist jetzt völlig aus dem Ruder gelaufen. Also da weiß ich gar nicht mehr. Jetzt wird es natürlich wieder Bayern-Fans geben, die sagen, hey, der Wagner hat wieder seine Abnahme gegen die Bayern irgendwie, hat er jetzt hier wieder breit getreten. Aber das ist doch nicht normal. Nein, da musst du doch wirklich fragen, kann denn jemand mal vielleicht einfach mit Uli Hoeneß sprechen, ob da sonst noch alles in Ordnung ist? Das gibt's doch gar nicht.
Und auf der anderen Seite sagt er dann, Bayern München ist ein Milliardenunternehmen.
Ja, und ist auch der Gewinner des Transfersommers, habe ich ja auch gestern gehört.
Absolut, oder? Ja, nur der Max ist ein bisschen empfindlich.
Ja, genau, der Max ist ein bisschen empfindlich und eigentlich haben wir bisher auch noch nicht die richtige Zusammenstellung an derselben Straße gefunden. Deshalb müssen der Kalle und ich ja auch immer wieder dahin kommen. Ich bin ja Uli Hoeneß, ich bin Bayern München, ich, Gott, Uli.
Und erstaunlich bei der Historie. Also ich will jetzt nicht wieder auf alte Kamellen eingehen, aber ich glaube, der hat mal in einer kurzen Zeitperiode, als er einen langen Urlaub gemacht hat, war er sehr demütig, als er da rauskam. Das ist aber tatsächlich wieder in eine andere Richtung gekippt.
Das ist noch krasser denn je eigentlich.
Krasser denn je,
ja. Genau. Also er pöbelt nicht mehr so viele Leute an wie früher, so persönliche Fäden. Aber wenn er zum Großen und Ganzen spricht, dann ist es eigentlich schlimmer denn je. Bin ich vollkommen bei dir. Und praktisch so Max Eberl von oben herab so Ratschläge zu geben und sowas. Boah. Also das, ich habe ja hier schon mal an selber Stelle gesagt, dass das Verhältnis zwischen Hoeneß und Eberl, glaube ich, deutlich besser war, als er damals bei Mönchengladbach noch war. Aber ich glaube, an Eberls Stelle, der will natürlich wahrscheinlich einen großen Titel in der Champions League gewinnen und dann abtreten. Aber das kannst du dir ja normalerweise, kannst du dir das ja nicht gefallen lassen. Also als Typ, der richtig die Eier beieinander hängen hat und sagt, ich habe hier in dem Verein schon einiges bewegt und auch was gewonnen. Er hat halt mit den Bayern noch nichts Großes gewonnen,
ja,
weil eine Meisterschaft nichts zählt. Musst du ja eigentlich sagen, weißt du was, ich lasse mir doch nicht hier von jemandem, der einfach gelangweilt zu Hause sitzt und einfach nur was sagen muss, weil er was sagen muss, lasse ich mich doch nicht durch die Manege ziehen. Das war ja gut. Wahnsinn.
Auf der anderen Seite weißt du natürlich auch, was dich erwartet, wenn du zum FC Bayern München gehst. Und du weißt auch, dass Uli Hoeneß wahrscheinlich nicht unbedingt dein bester Freund werden wird. Und du kannst dir vorstellen, dass auch in der Öffentlichkeit das andere ein oder andere Wort fällt. Und du kannst dir
aber
vorstellen,
er war ja sein bester Freund.
Naja, also es war immer schon, also er hat in dem einen oder anderen Interview auch immer mal am Rande durchblicken lassen, dass es okay war, aber das ist jetzt irgendwie die Wunschvorstellung, er hat es mitgetragen. Also es ist nicht so, dass er gesagt hat, ich bin total verliebt in Max Eberl. Und
na, zu Gladbacher Zeiten hatte ich den Eindruck schon.
Zu Gladbacher Zeiten ist eine andere Frage, genau.
Aber, da ist stimmt, aber das aber. Ist ja, es ist ja auch letztlich müßig darüber zu reden, ob und wie er Max Eberl jetzt... ja, wie er einfach ihn gefunden hat. Das Problem ist einfach, dass Uli Hoeneß halt auch andere Menschen beleidigt. Lothar Matthäus hat nicht alle Tassen im Schrank.
Ja, das ist
weil Matthäus irgendwann gesagt hat, das, was die Bayern bieten, das wird am Ende für Woltemader nicht reichen, weil der wird für 80 plus gehen. Und der ist für 80 plus gegangen. Dann sagten gestern die Kollegen, ja, aber da hat der Lothar doch recht gehabt. Und dann kommt Uli Hoeneß mit seiner ureigenen Uli Hoeneß-Diktion. Ja, der Lothar ist das ja schuld. Nur weil der das gesagt hat, hat er Stuttgart so weit getrieben, dass Stuttgart ja als Verlierer dagestanden hätte, wenn die weniger als 70 Millionen erlöst hätten. Das ist ja, also in der Welt von Uli Hoeneß funktioniert nämlich alles so. Also Punkt 1, Uli Hoeneß ist Gott. Zweitens, Uli Hoeneß hat immer recht. Drittens, der FC Bayern München ist die moralische Instanz von Fußball-Deutschland.
Genau.
Viertens, Uli Hoeneß hat immer recht. Fünftens, wer was gegen Uli Hoeneß sagt, hat natürlich Unrecht.
Genau.
Und sechstens, selbst wenn der andere die Wahrheit sagt, die diametral gegen das steht, was Uli Hoeneß gesagt hat, hat natürlich, Punkt 7, Uli Hoeneß immer recht. Also es ist unerträglich, diese Präsigkeit.
Und wirklich. Punkt 8, Bayern München ist ein Milliardenunternehmen. Das musst du doch verstehen.
Absolut.
Ja. Boah. Dann haben wir den auch abgeräumt. Wer wird Trainer in Leverkusen?
Ja, es läuft ja alles auf den ehemaligen dänischen und ehemaligen Mainzer Cheftrainer Julmann raus.
Und ich fände es geil, ehrlicherweise.
Ja,
ich,
weil du in Dänemark da sitzt, präsig, ne?
Nein. Weil es einfach ein guter Trainer ist, weil der einfach Feuer hat, weil der einfach auch eine Unge aufgeregt hat.
Hat der Feuer?
Der hat Feuer. Ja, guck den mal an der Seitenlinie an. Also guck den mal zu. Da ist.
Ich habe ihn gesehen beim von mir eben angesprochenen Spiel Deutschland-Dänemark in Dortmund bei der EM. Da hat er sich ja fürchterlich drüber aufgeregt, über diesen Elfmeter gegen die Dänen, der, du erinnerst dich.
Ja, ich erinnere mich gut.
Ja. Ja, hat er wirklich Feuer gehabt, da hast du vollkommen recht.
Ja, also ich halte ihn für einen guten Trainer. Ich glaube, der würde bei Bayer Leverkusen auch ganz gut tun. Er wird nur nicht lange da sein. Das ist das, glaube ich, sicher. Also könnte mir vorstellen, dass Xavi wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Also der Spanier an der Spitze von Bayer Leverkusen hat ja dann irgendwie auch so eine spanische, wie soll man sagen, eine Affinität. Aber irgendwie scheint es jetzt irgendwie nach Xavi Alonso nicht mehr zu klappen. Vielleicht muss man dann irgendwie auch B-Ware holen aus Spanien, wenn man Spanien will. Keine Ahnung. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle sagen, ich muss unbedingt Trainer von Bayer Leverkusen werden. Das ist ja nicht so.
Ja, das haben wir ja letztes Mal schon gezeigt. echt erstaunlich ist, wie, was das für ein heißer Scheiß war vor 2 Jahren, oder anderthalb Jahren, was Leverkusen gespielt hat.
Genau.
Und wie schwierig es jetzt ist, weil auch eine ganze Achse weggebrochen ist. Ich weiß nicht, dieser Traum nach einer spanischen Lösung kann natürlich auch echt schief gehen, weil es dann so eine verklärte Romantik ist auf die Zeit von Alonso. Xavi selber hat es ja bei Barcelona eigentlich nicht geliefert. Ich hätte Fabregas als wirklich eine gute Lösung empfunden, weil der in Como richtig gute Arbeit macht, aber das hat ja nicht funktioniert. Jetzt gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder du nimmst als Simon Rolfes jemanden, der die Liga kennt und diese Bereiche, um die Leverkusen spielen möchte. Edin Terzic, Marco Rose, also die wissen, wie man in die Champions League kommt. Oder Ange Postecoglou, der mit Tottenham die Europa League immerhin gewonnen hat und der für Spektakel steht, hätte ich auch für eine spannende Lösung gehalten. Klar ist, wenn Rolfes jetzt so früh bei Ten Hag, das war ja schon kostspielig, dieser Fehler, die Notbremse gezogen hat, dann sage ich, wenn du erkennst, es läuft nicht richtig, dann ist es auch Führungsstärke, deinen Fehler zu korrigieren. Aber wenn jetzt das mit Yülmen nicht klappt, dann hat auch Simon Rolfes, glaube ich, ein kleines Problem. Dann ist diese Wahnsinnsleistung, die er mit dem Double geschafft hat, auch ein bisschen überschattet. Yülmen hat in Mainz keine guten Erfahrungen gemacht. Da ist er, glaube ich, nach 21 Spieltagen entlassen worden und dem Aus in Europa und dem Aus im DFB-Pokal. Ist ein total charismatischer Typ, hat mit Dänemark große Erfolge gefeiert, war im Halbfinale der Europameisterschaft, hat da gegen England gut gespielt, 21. Das war nach dem Eriksen-Drama. Also da hat er auch gezeigt, dass er eine Gruppe zusammenhalten kann. Ich glaube, das ist im Moment auch wichtig. Also bin ich bei dir. Spannende Personalie. Ausgang würde ich sagen, relativ offen.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, also von meiner Seite aus, wir haben jetzt irgendwie einen wilden Ritt gemacht. Einmal durch die Nationalmannschaft, über Uli Hoeneß bis zu Bayer Leverkusen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss unbedingt in diese Episode?
Ich bin mal gerade am gucken, ob ich noch irgendwas habe, was man jetzt einfach unbedingt besprechen müsste. Ich hatte gestern, glaube ich, noch in unsere Gruppe reingeschrieben, dass ich gerne noch einmal, weil er ja gestern Hummels verabschiedet wurde, ganz gerne noch mal auch so Mats Hummels und seine Nationalmannschaftskarriere ein bisschen würdigen würde. Also, ich lasse die schönen Worte erstmal dem schönen Mike.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt, dass der alte Mann wirklich immer noch so attraktiv ist, dass er, ich bin ja der Chefredakteur der Gala, wie ihr da draußen wisst, dass er wirklich dann auch diese Patchwork-Familie jetzt so zusammenhält und auch diese neue Frau an seiner Seite.
Ich wusste, dass du darum noch zu sprechen kommst.
Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, tut mir leid, ich muss es an der Stelle mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie das geht als Mats Hummels, aber vielleicht kann er Dinge.
Ja, gut, die aber Mats Hummels sieht ja jetzt auch nicht so schlecht aus.
Nein, absolut.
Ja, also der schöne Mats.
Das stimmt, halb so gut wie du, aber
Nee. Also mit Schönheit brauchst du mir gar nicht zu kommen. Ja, also Mats Hummels sieht schon Bombe aus und seine Partnerin, finde ich, das war gestern ein apartes Bild im Fernsehen.
Absolut und mehrfach. Und auch diese Patchwork, also es wirkt alles so schön irgendwie. Es wirkt alles einfach wunderschön. Und ich finde auch, dieser Mats Hummels, alles um Mats Hummels ist auch eigentlich immer ganz schön. Er hat so eine gewisse Grundarroganz, die wir beide ja mögen und die wir auch beide innehaben. Also wir sind ja auch irgendwo ein bisschen Mats Hummels, aber nein, also Spaß beiseite. Ein wahnsinnig verdienter Spieler geht und das tut weh, weil ich glaube, das ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler gewesen. Es ist ein super Charakter gewesen. Es ist jemand, der Eier hatte. Es ist jemand, der eine Mannschaft auch geführt hat, egal wo er war. Und ich glaube, der wird fehlen. Also das sind genau die Leute, über die wir gerade eben gesprochen haben, die es eben nicht gibt.
Ganz genau. Wenn du vergleichst in den guten Jahren Hummels, Boateng gegen jetzt Tah und Rüdiger.
Brutal, brutaler Leistungsabfall. Ja.
Und dann irgendwie sagst, wir wollen in der absoluten Weltspitze mitspielen. Natürlich hat auch Mats Hummels und Jerome Boateng, die haben auch Spiele gemacht, die waren keine Weltklasse. Nicht falsch verstehen.
Ja,
da war auch natürlich nicht jedes Spiel überragend. Aber bei Mats Hummels habe ich immer eins geschätzt. Der hat immer den Finger in die Wunde gelegt, der hat dafür auch richtig auf die Fresse bekommen teilweise. Ja, der nörgelt immer nur, aber der hat auch geliefert unter größtem Druck. Und das, obwohl er vielleicht in Sachen Antrittsschnelligkeit und so auch nicht die besten Voraussetzungen hatte. Also Hummels, der war absolute Weltklasse und der durfte auch Ziele formulieren und das fehlt mir heute so ein bisschen.
Das ist in der Tat so, das ist in der Tat so und ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwo jemanden sehe, der dieses Format hat, oder du?
In der Mannschaft haben wir eben drüber gesprochen. Wie gesagt, wir haben für mich, außer Wirtz, Musiala und Havertz, die aber alle eher stille Jungs sind, und im Tor haben wir keine Weltklasse-Spieler mehr. Das ist die Quintessenz. Und einer, der das wahrscheinlich angesprochen hätte, das wäre Mats Hummels gewesen, weil der hatte nämlich eins. Ah ja.
Ganz dicke und auch schöne.
Ja, das musste jetzt noch kommen. Ah ja.